Ohne Ostern ist alles nichts. Das könnte so ein bisschen die Überschrift sein über dem, was Paulus im ersten Korintherbrief schreibt, in Kapitel 15. Ich lese uns ab Vers 19 nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Liebe Gemeinde, wir haben die Ostergeschichte gehört. Wir haben miteinander gesungen, wir haben zu Beginn des Gottesdienstes miteinander bekannt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Was bleibt dann noch darüber hinaus zu sagen? Was bleibt noch zu bedenken? Ist nicht letztlich schon alles gesagt? Sind nicht alle weiteren Worte überflüssig? Nun, man kann über Ostern natürlich auch ganz grundlegend nachdenken und sich mit all den Fragen beschäftigen, die Menschen da so haben. Wie ist das überhaupt möglich? Eine Auferstehung. Das geht doch gar nicht. Oder doch? Das wäre dann so eine Diskussion an den Grenzen von Naturwissenschaft und Religion, von Theologie und Philosophie. Paulus geht darauf ein. Denn dieses Kapitel 1. Korinther 15 hat er geschrieben, weil in Korinth Christen waren, die nicht glaubten, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Und das ist kein Phänomen nur damals vor fast 2000 Jahren. Mir ist das auch heute immer wieder mal noch begegnet von Christen, altgedienten Christen, die irgendwie gesagt haben, das mit der Auferstehung, das kann ich so nicht glauben. Und doch wäre eine solche Diskussion allein zu wenig, denn es bleibt ja weiter noch zu bedenken, welche Bedeutung denn dieses Ostergeschehen für unser konkretes Leben hat. Dass wir jedes Jahr ein Fest feiern, ein paar freie Tage haben, dass wir das mit Osterhasen und Ostereiern feiern, das allein kann es ja wohl nicht sein. Also wie ist Ostern eingeordnet in die Geschichte dieser Welt und in die Geschichte unseres Lebens, in der wir ja irgendwo alle stehen? Ostern ist das Fest des Lebens, nicht der Hasen und der bunten Eier. Ostern ist auch nicht einfach nur ein Frühlingsfest, weil alles jetzt schön anfängt zu blühen. Wie schön, dass heute auch die Sonne draußen scheint. Nein, es geht um viel mehr. Es geht wirklich ums Leben. Es geht um Tod und Leben. Es geht ums Ganze. Ohne Ostern ist alles nichts. Welche Auswirkungen hat denn Ostern auf unser Handeln, auf unser Denken, auf unser Reden, auf unseren Umgang mit anderen Menschen und mit uns selbst? Das ein wenig zu entfalten soll heute Morgen neben aller Osterfreude und allem Osterbekenntnis unsere Aufgabe sein. Und das wird, das will ich schon mal so vorab sagen, ein wenig theologisches Schwarzbrot. Und dazu möchte ich drei Eckdaten der Menschheitsgeschichte oder auch der Heilsgeschichte benennen, quasi drei Pflöcke einschlagen. Als erstes die erste Schöpfung, und die ist verbunden mit Adam und in der Folge davon mit dem Tod. Und dann die zweite Schöpfung, die ist verbunden mit Christus, mit Ostern und in der Folge mit dem Leben und der neuen Kreatur. Und als drittes schließlich die Wiederkunft Jesu Christi, das ist verbunden mit dem Tod des Todes und der Vollendung. Und eingebunden ist das alles hier im ersten Korintherbrief eben um diese Diskussion um die Auferstehung überhaupt. Es gibt keine Auferstehung, haben Christen in Korinth gesagt. Und Paulus sagt, wenn das so ist, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn wir dann nur in diesem diesseitigen Leben auf Christus gehofft hätten, wir wären bedauernswert, es wäre letztlich alles nichts. Also ein nur diesseitiger Christus wäre nichts mehr als ein gescheiterter Mensch, der am Ende für seine Ideale gestorben ist. Tolle Ideale, aber untergegangen ist er im Tod. Ein nur diesseitiger Christus würde sich einreihen in eine lange Kolonne von Idealisten, von guten Menschen, von Vorbildern, von Idolen, von Religionsstiftern. Und ein nur jenseitiger Christus hätte keine wirkliche Verbindung zu uns. Er hätte damit keine wirkliche Bedeutung für unser Leben. Er wäre weit weg. Ein nur jenseitiger Christus wäre nicht Mensch geworden. Er hätte allenfalls Mensch gespielt. Er wäre nicht Mensch geworden, sondern er hätte Theater gespielt. Er hätte nur so getan, als würde er sterben. Alle diese Gedanken gab es. Alle solche theologischen Gedanken gab es in der Geschichte der Christenheit. Und dann hält Paulus immer zwei Dinge im Blick. Diesen neuen Anfang aus dem Tod, in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten und das universale Ende der Welt und allen Lebens und damit verbunden die allgemeine Auferstehung der Menschheit. Und beides zusammen ist für Paulus wie so eine große Klammer, die das alles zusammenhängt. Das ist nicht voneinander zu trennen. Es gehört also zusammen, die Auferstehung Christi und die Auferstehung der Menschen. Es gehört zusammen, das Leben Christi und das Leben der Menschen. Dabei beantwortet Paulus nicht alle Fragen, die wir gerne in Bezug auf das, was da so kommt, beantwortet hätten. Paulus bleibt auch da mit seiner Erkenntnis immer in diesem Stückwerk hängen, von dem er selber ja schreibt. Aber Paulus geht es auf jeden Fall um mehr als nur die ganz individuelle und individualistische Frage, wie werde ich denn selig? Sondern er hat das große Ganze im Blick. Kommen wir also zu diesen drei Eckdaten, die ich eben schon benannt habe. Da ist von zwei Erstlingen die Rede, die Ersten. Bei Luther heißt es Erstlinge. Da ist der Adam und gemeint ist damit nicht ein Name, sondern die Bedeutung dieses Begriffes ist einfach Mensch, der Mensch und der Christus. Und auch das ist nicht ein Name, sondern das ist ein Titel, der Messias, der Gesalbte. Also der Mensch und der Messias. Gucken wir uns zunächst den Menschen an und damit verbunden den Tod. Alles Leben steht unter dem Vorzeichen des Todes. In Adam, in den Menschen ist das so und das ist ja auch die Realität, die wir erleben. Die ganze Welt an sich hat Todescharakter, darum gibt es kein Drumherumreden. Wer das nicht wahrhaben will, der redet sich die Dinge schön. Und dabei ist das der Tod mehr als das Ende der Körperfunktionen eines Lebewesens. Der Tod ist zuallererst der Widersacher Gottes. Noch bevor er der Feind des Menschen ist, ist der Tod der Widersacher Gottes. Der Tod ist der Widerspruch zu Gottes ewigem Leben. Und der Tod bezieht sich auf die ganze Existenz des Menschen. Er meint das ganze Menschsein, nicht nur den Körper. Und der Tod ist eine geschichtliche Macht. Deshalb ist er eine innerweltliche Macht. Und der Sieg über den Tod besteht nun nicht darin, dass ein Mensch ihm irgendwie entschlüpft ist, so eine Lücke gefunden hat und seiner dann bleibenden Gewalt eben entkommen ist, sondern dass er selbst, dass der Tod überwältigt wird. Das ist der Sieg über den Tod. Alle Menschen stammen von Natur aus von diesem Adam ab, von diesem Urtypus des Menschen. Und Paulus stellt diesem Urtypus des Menschen den neuen Menschen gegenüber. Wir können das nachlesen an anderer Stelle in Römer 5, Vers 12. Da schreibt er, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Wir stellen also fest, schreibt er dann weiter, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. So stellt Paulus an verschiedenen Stellen in seinen Briefen einander gegenüber die Sünde und die Gnade, den Tod und die Auferstehung, den Adam und den Christus. Und dieser Grundgedanke bleibt, da ist dieses erste grundlegende Eckdatum des menschlichen Daseins, dass das Leben unter diesem Vorzeichen des Todes steht. Diese Tatsache verbindet sich mit Adam, dem Menschen. Und dazu gesellt sich nun ein zweites, eben der Christus, damit verbunden das Leben. Alles Leben steht unter dem Vorzeichen des Lebens in Christus. Dem Messias, dem Gesalbten. Also, eben haben wir noch gesagt, alles Leben steht unter dem Vorzeichen des Todes in diesem Adam. Jetzt, alles Leben steht unter dem Vorzeichen des Lebens in Christus, in dem Messias, in dem Gesalbten. Christus ist auferstanden und er hat dem Tod nicht ein Schnippchen geschlagen, er ist ihm nicht irgendwie einfach durch die Lappen gegangen und entwischt, er hat ihn überwunden. Er hat die Macht des Todes gebrochen und er hat ihn entlarvt als das, was er ist, eine innerweltliche, eine begrenzte und damit eine besiegte Macht. Die Würfel sind gefallen, die Wahl ist gelaufen, die Sache mit Tod und Leben ist entschieden. Aber noch ist dieses in Adam, im Menschen stecken und sein, da ist der Tod noch auf dem Plan. Auffällig ist auch, wenn man genau hinguckt, in diese Texte, dass Christus nicht der Erstling der Auferstandenen ist, sondern der Erstling der Entschlafenen. Die genauer übersetzende Elberfelder Übersetzung übersetzt aus unserem Textabschnitt in Vers 20 so: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das ist Jesus Christus. Der Hintergrund ist eben diese Frage nach der Auferstehung und die Frage, die in der ersten Christenheit einfach aufgetaucht ist und die die Christen umgetrieben hat: Was wird denn mit denen aus der Gemeinde, die gestorben sind? Wir wissen, dass die Christenheit am Anfang dachte, Jesus kommt wieder noch zu ihren Lebzeiten. Und dann taucht dieses Problem auf, die Ersten aus ihrer Mitte sterben. Was ist denn mit denen? Und dann beschreibt Paulus eben Christus als den Erstling der Entschlafenen. Die, die da gestorben sind, die entschlafen sind, da gibt es einen Erstling. Dieser Christus ist hineingekommen in dieses Dasein unter der Macht des Todes, das auch die Christen damals so erlebt haben. Und so führt uns Ostern vor Augen, die Macht des Todes hat sich seiner nicht bemächtigt. Sie ist gebrochen, diese Macht des Todes. Mit einem Erstling ist dann auch nicht ein Erster so in einer zeitlichen Reihenfolge gemeint, wo man nicht so genau weiß, kommt da noch ein Zweiter und ein Dritter, kommt da noch was Weiteres? Nein, ein Erstling ist gemeint in dem Sinn, dass da notwendigerweise weitere folgen. Das gehört mit dazu und deshalb geht uns Ostern auch ganz direkt etwas an. Es ist nicht nur ein Gedanke, den man bewegen kann oder auch nicht. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So übersetzt die Elberfelder Vers 22. Wie in Christus alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Wer ist denn nun in Christus? Alle? Klar ist, mit Jesus Christus ist ein umfassendes Leben verbunden, ist ewiges Leben verbunden. Die neue Genfer Übersetzung macht daraus, weil wir zu Christus gehören. Weil wir zu Christus gehören, das steht aber eigentlich gar nicht so da. Sondern es heißt einfach nur, werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wir haben hier also nicht irgendwie ein seelsorgerliches Gespräch vor uns, mit einem Einzelnen, der getröstet wird mit dieser Zusage, dass er doch zu Christus gehört und deshalb auch lebendig gemacht wird. Nein, es geht hier um einen Lehrtext. Paulus macht grundlegende Tatsachen deutlich. Es geht nicht um einzelne Seelen, sondern es geht um Gottes umfassendes Handeln in dieser Welt und für diese Welt. Und der erste Akt in diesem Handeln ist Christus. Und der ist auf den Plan getreten. Und der zweite Akt, das sind die Christusleute, die, die in ihm sind. Und die werden bei der Wiederkunft Jesu Christi auf den Plan treten. Und der dritte Akt, das ist dann die Vollendung. Christus übergibt die Herrschaft dem Gott, dem Vater im Himmel. Und dazu gehört alle Herrschaft, alle Gewalt, alle Macht. Als letzter auch der Tod als Macht. Der Tod wird abgeschafft. Alle Gewalten werden abgeschafft, werden beseitigt. Es bleibt nur noch eine Macht. Und deshalb drittens, Gott ist alles in allem. Die Herrschaftsfrage wird also nicht nur theoretisch geklärt, sondern auch ganz praktisch gelöst. Anders gesagt, da ist nicht nur einer gewählt worden, sondern da ist die neue Regierung auch eingesetzt. Gott ist alles in allem. Er übt seine Herrschaft aus, alleine und ganz direkt. Das kann man kaum unmissverständlich ausdrücken. Und deshalb noch ein paar Klarstellungen. Es gibt unter Christen ja auch diese Lehre, manche hat das vielleicht schon gehört, die Lehre von der Allversöhnung. Die fragt, gerade auch von unserem Text her, wenn Gott alles in allem ist, bleibt dann noch etwas außerhalb der Gemeinschaft mit Gott? Ist nicht am Ende alles in allem doch in Gott? Die Antwort ist, ja, es gibt etwas außerhalb der Gemeinschaft mit Gott, nämlich das, was zuvor vergangen ist. Wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Da gibt es also etwas, was zu Ende gekommen ist. Das klingt sehr dramatisch. Aber auch der Gott der Liebe ist eben nicht so ein Wischiwaschi-Gott, der mit sich machen lässt, was er will, was wir wollen, bei dem am Ende dann doch alles egal ist, egal was die Menschen gedacht, getan und geglaubt haben. Am Ende bleibt alles unter der Herrschaft Gottes, ja, aber es bleibt nicht alles bis zum Ende. Manches hat vorher ein Ende, der Tod zum Beispiel, er wird zuvor vernichtet. Und man kann fragen, wem ist denn alles unterworfen? Dem Menschen? Psalm 8, schon im Alten Testament, da lesen wir, alles hast du Gott unter seine Füße getan. Da wird der Mensch beschrieben. Der Mensch maß sich dann an, der Beherrscher zu sein der ganzen Welt. Oder ist Gott alles unterworfen, dem Christus? Die Antwort ist, was dem Menschen unterstellt ist. Und was sogar dem Christus unterstellt ist, ist ihm von Gott her unterstellt. Es gibt keine autonome Herrschaft des Menschen, auch wenn der Mensch sich das vielleicht so einbildet. Alle Macht geht von Gott aus. Wir können es uns an einem Beispiel deutlich machen. In unserem Grundgesetz für unser Land steht, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das heißt, das Volk ist das Souverän. Nicht die Regierung. Das unterscheidet unser Land von manchen anderen Ländern. Das Volk ist der Souverän, nicht die Regierung, denn die Gewalt geht vom Volke aus. Und nun heißt es hier bei Paulus, alle Macht geht von Gott aus. Der Mensch ist nicht der Souverän, auch wenn er es gerne wäre, sondern alle Macht geht von Gott aus. Ihr seid des Christus. Christus aber ist Gottes, so beschreibt das Paulus in 1. Korinther 3. Christus ist nun von Gott her alles unterstellt. Seit der Vater ihn auferweckt und erhöht hat, ihn sozusagen auf den Thron gesetzt hat, ist alles unter die Herrschaft Christi gestellt. Die Herrschaft Jesu Christi hat schon begonnen. Sie beginnt nicht erst später. Der neue Bund beginnt mit Karfreitag. Er beginnt mit Karfreitag und Ostern, nur nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Deshalb feiern wir zum Beispiel diesen neuen Bund im Abendmahl. Immer wieder, weil er jetzt schon begonnen hat. Die Gläubigen, die in Jesus Christus sind, sind den Mächten zwar noch ausgesetzt, aber sie sind ihnen nicht mehr unterworfen. Nichts mehr kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, schreibt Paulus in Römer 8. Wie sieht also nun so ein nachösterliches Leben aus? Wir sind eingebunden in dieses Spiel der Kräfte. Und wie bestimmt uns da diese Kraft, diese Lebenskraft von Ostern? Nach unserer Erfahrung oder unsere Erfahrung ist doch, dass uns oft noch diese Mächte der Sünde und des Todes bestimmen. Wir haben oft auch fromme Entschuldigungen dafür. Da ist Unversöhnlichkeit. Wir sagen, Recht muss doch Recht bleiben. Da ist Lieblosigkeit und wir sagen, naja, die Chemie stimmt halt irgendwie nicht. Wir haben Entschuldigungen für Anmaßungen und sagen, na, es ist ja gut gemeint gewesen. Wir schlagen die Liebe mit der Wahrheit tot, beziehungsweise mit dem, was wir für die Wahrheit halten. Wir pervertieren die Wahrheit im Namen dessen, was wir für Liebe halten. Wir rechtfertigen mit dem alten Adam in uns, dass wir nicht in Christus sind. Wir merken gar nicht, wie weit wir damit hinter Ostern zurückkehren. Wir merken gar nicht, wie wir den Sieg von Ostern negieren. Ein altgedienter Christ hat mal gesagt, es gibt so viel alten Bund unter den Christen. So viel Altes Testament, so viel Vorösterliches, Vorjesuanisches. Nun meine ich nicht, dass wir schon im Himmel leben, das wissen wir auch alle. Probleme und Fragen werden bleiben. Aber immer da, wo ich meine, nicht Teil der Fragen und der Probleme zu sein, da tue ich so, als wäre ich schon im Himmel und nicht mehr auf der Erde. Immer da, wo nur die anderen schuld sind, da tue ich so, als wäre ich in Jesus Christus und der andere ist noch in Adam. Aber so geht das nicht. Der letzte Feind, der Tod, er wird immer unser irdisches Dasein mitbestimmen. Ja, der Tod ist der Sünde Sold. Und damit bleibt diese große Warum-Frage, diese Theodizee-Frage immer eine Frage. Wir werden mit dieser Frage leben und wir werden mit dieser Frage sterben müssen, ohne dass wir eine erschöpfende Antwort darauf bekommen. Denn wir sind mit Ostern nicht dieser Welt enthoben. Paulus malt hier auch keine Vision einer neuen Welt. Das finden wir an anderen Stellen, am Ende der Bibel in Offenbarung 21, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird, wo Gott alle Tränen abwischen wird, der Tod wird nicht mehr sein. Paulus will uns klar machen, dieses zukünftige Leben wirkt schon in unser jetziges Leben hinein. Wäre es schon ganz da, wie manche Schwärmer durchaus behauptet haben, dann wären wir schon auf Wolke 7, jenseits der Welt und jenseits der Geschichte. Und wirkte es nicht in unser diesseitiges Leben hinein, wäre ist alles ohne Relevanz, wäre es leere Religiosität und tote Hoffnung. Was ist also Ostern? Ein innerweltliches Wunder? Nein, das ist viel zu wenig. Ein Gedanke ohne einen Wirklichkeitshintergrund und nur wahr, weil Menschen ihn denken? Dann fällt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Da bleibt nichts. Ostern ist die Wende in der Geschichte dieser Welt. Ostern ist der Vorzeichenwechsel vom Tod zum Leben. Das Vorzeichen für unser Dasein ist nicht mehr der Tod, sondern das Leben. Ostern ist die Wende in der Geschichte dieser Welt, der Herrschaftswechsel. Der Tod ist nicht mehr der Herr, sondern Christus. Ist der Basiswechsel, die Lebensgrundlage hat sich geändert. Wir leben nicht mehr in Adam, sondern in Christus. Und so sind wir in unserem Alltag, in unserer Realität, in einer Wartezeit, in einem Spannungsfeld. Wir sind mit Ostern nicht herausgenommen aus dieser Welt, aber wir sind ihr auch nicht mehr ausgeliefert. Das künftige Leben wirkt in unser jetziges, diesseitiges Leben hinein. Mit Vergebung, mit Liebe, mit Hoffnung für uns und mit Vergebung und Liebe und Hoffnung auch durch uns für andere. Nicht das zu schaffen ist unsere Aufgabe, das ginge gar nicht. Aber das, was Gott geschaffen hat, das wieder zu spiegeln, das ist und bleibt unsere Aufgabe als Christen und als Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und so gibt es nicht nur irgendeine schöne Hoffnung auf ein Jenseits, das könnten viele Menschen haben. Wir dürfen die Gewissheit haben, dass Gott in Christus die Grenzen und Mächte dieser Welt aufgebrochen und zerbrochen hat. Und damit hat er uns allen Chancen zum Leben geöffnet, jetzt und in alle Ewigkeit. Leben in Christus, das ist ein Leben unter seiner Herrschaft. und unter seiner Regie, ein Leben in seiner Liebe. Wir dürfen leben in Christus. Wäre Christus tot, es wäre ein Leben im Tod. Doch weil er auferstanden ist und weil er lebt, so ist und bleibt das Leben in Christus ein Leben, wenn das Vorzeichen des Todes genommen ist. Tod, wo ist dein Stachel? Christus ist auferstanden. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.